Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zum 9b-Podcast. Mein Name ist Lukas und heute geht es um die Thematik, die sensible Thematik der Ökozide auf unserer Welt. Wenn ihr euch fragt, was das jetzt eigentlich genau heißen soll, da haben wir den perfekten Gast, um euch die Thematik näher zu bringen. Er ist nicht nur seit 40 Jahren Umwelt- und Menschenrechtsaktivist, sondern auch freier Journalist und Experte für das Thema Ökozid. Er ist Vorstandsvorsitzender des Vereins Payday Africa International und Anfang 2021 gründete er das Bündnis Ökozidgesetz. Zudem deckte er diverse Verbindungen zwischen großen westlichen Konzernen und der Ausbeutung afrikanischer Länder auf und musste deshalb auch aus seinem Heimatland flüchten. Die Rede ist von niemand anderem als Peter Imorinkan Donatus. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über Ökozide aufzuklären.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ja schon das ein oder andere über dich verraten. Kannst du uns trotzdem noch mal kurz verraten, wer du bist, damit die ZuhörerInnen dich besser kennenlernen?
Ja, Lukas, danke. Zunächst einmal eine kleine Korrektur. Ich bin nicht mehr Vorsitzender von PDA Afrika. Ich habe das maßgeblich mit initiiert und erste Vorsitzender, aber aktuell bin ich nicht mehr der Vorsitzende des Vereins PD Afrika in Köln hier. Wollte ich erstmal das korrigieren, ne? So, ist nur für die Aktualität. Aber wie du zu Recht gesagt hast, bin ich in Nigeria geboren, vor etwas 55 Jahren. Was bedeutet, dass ich jetzt, sagen wir mal so, 55 Jahre alt bin. Bin halt nicht alt, sage ich immer, ich bin halt nicht mehr neu. Und aber in dem Kampf gegen Umweltzerstörung bin ich auch seit mehreren Jahrzehnten dabei. Man ist nicht stolz darauf. Das ist die Notwendigkeit heraus, aus der Notwendigkeit heraus mache ich das, was ich mache. Ich bin vor mehr als 3 Jahrzehnten nach Deutschland geflüchtet, nach ca. 8-monatiger Incommunicado-Haft in Nigeria, infolge unserer Aktivitäten und Protesten gegen das damalige blutrünstige Militärdiktatur in Nigeria und gegen Shell und all diese Ölkonzerne, die uns das Leben immer noch bis heute so schwer machen, dass wir flüchten müssen. Mittlerweile sage ich einfach mal so, ich bin angekommen damals in der Zeit, die Unwillkommen-Kultur, wo wir Unwillkommen-Kultur hatten, auch wenn die Situation mittlerweile ein bisschen geändert hat jetzt heute, aber im Vergleich zu den Ende 80er, 90er Jahre war das für uns eine Hölle. Und, aber das heißt, man bot uns keine Chance, uns zu integrieren. Und weil wir uns, wenn wir uns integriert haben, wäre das besonders für die bayerische Regierung, uns wieder abzuschieben, sodass eine bewusste Politik damals war, uns diese Integration zu verweigern, was dazu geführt hat, dass wenige von uns, ich inklusiv, selber die Integration finanzieren müsste. Ich erinnere mich, dass ich 400 D-Mark jeden Monat bezahlt habe für eine private Sprachschule, iLingua. Das sind Sachen, die man auch erwähnen muss. Ne? So, ansonsten habe ich praktisch den Mauerfall, die Wiedervereinigung erlebt. Und aber alles, was dazu gehört, von Solingen bis Hoyerswerda, bis Mörl, und waren wir auch viel unterwegs. Das heißt, warum erzähle ich das? Das heißt, als ich da nach Deutschland kam, geflüchtet, war hochpolitisiert, als junger Mensch auch, die Entwicklung in Nigeria, seine persönliche, also diese Entwicklung unterbrochen wurde durch diese Flucht. Aber als ich hier kam, zum Glück mit Freundinnen und Freunden, die ich dann kennengelernt habe, Deutsche, konnte ich schnell Fuß fassen politisch, sodass ich meine Aktivitäten in Nigeria, unser Kampf da, gegen Shell und andere Ölkonzerne, aber auch gegen das Militärregime, unmittelbar nach meiner Ankunft hier in Deutschland zum Glück fortsetzen durfte, auch wenn ich weiß, dass es sehr viel Stress für mich später bedeutete, was ich später auch erzählen könnte. Heute, also ich hatte auch dann unter den Umständen auch geschafft, Deutsch zu lernen und politische Wissenschaft zu studieren, ne, so. Und das war schon sehr harte Zeit, aber ich lebe hier und ich habe alles überlebt und ich arbeite zurzeit als freier Journalist, verschiedene Projekte unterwegs und habe ich immer noch meine Kampagne, seit meiner Kampagne, meinen Aktivismus zu machen. Mittlerweile 40 Jahre in diesem Aktivismus.
Ja, danke für deine doch auch sehr genaue Beschreibung. Wir haben das Thema Ökozid schon so ein bisschen angeschnitten. Das ist jetzt schon ein bisschen gefallen am Anfang. Kannst du uns erklären, was genau so ein Ökozid eigentlich ist, für die, die das eben noch nicht wissen, und wie du dazu gekommen bist, dass dieses Thema so wichtig für dich wurde?
Es geht um die Zerstörung unserer Umwelt. Denn für uns AfrikanerInnen und AfrikanerInnen haben wir eine besondere Beziehung zu Europa. Und unsere Beziehung ist vielmehr die der Rohstoffbeschaffer. Und das heißt, seit über mehrere Jahrhunderte läuft dieses System der brutalen Ausbeutung von Mensch und Natur. Alles wurde legalisiert, angefangen von der Versklavung meiner Vorfahren, die Ermordung in Millionenfach von meinen Vorfahren, die dann praktisch gefolgt durch Kolonialismus und heute Neokolonialismus, alles sind legal. Und wenn wir von dieser ganzen Machtstruktur sprechen, es ist nicht nur so, dass man uns nur beherrscht hat. Man hat bei dieser Beherrschung zur Sicherung der Versorgung in Europa, haben die Europäer, maßgeblich die Europäer, unser Lebensgrund, unsere Umwelt zunichte gemacht und unsere Lebensgrundlage dementsprechend zerstört. Und die Situation in Afrika ist so gravierend, dass viele Menschen jetzt keine andere Möglichkeit mehr haben, als ihr Heimatland zu flüchten, über Mittelmeer nach Europa zu reisen. Es ist dir, Lukas, auch bekannt, dass mehrere Tausenden, Zehntausenden AfrikanerInnen bis jetzt bereits ertrunken sind bei ihrem Versuch, Europa zu gelangen. Die Festung Europa lässt sich grüßen. All diese ganzen Verbrechen gegen den Mensch und Natur sind bis jetzt legal, weil es von Europäern begangen wird. Und da sagen wir nein, und das ist nicht das erste Mal, dass dieser Kampf um ein Verbot der grundlegenden Zerstörung der Umwelt ist nicht vor 5 Jahren oder seit 2010 oder seit dem Stop Ecocide Foundation in London diese Aufgabe übernommen hat, weiter zu versuchen, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen für die Kriminalisierung dieses Übels. Bereits zu seiner Lebzeit kennt Saro-Wiwa, das kann jeder recherchieren über ihn, sehr viel über Niger-Delta in Nigeria. Kent Saro-Wiwa wurde 1995 zusammen mit 8 weiteren Aktivisten aus Ogoniland im Niger-Delta trotz internationaler Proteste und Empörung durch die Militärs in Nigeria im Auftrag des Shell-Konzerns hingerichtet. Ihr einziges Verbrechen damals war, sie mutig war, wie wir alle, auf der Straße zu gehen, Menschen zu mobilisieren gegen diese brutale Zerstörung im Ogoniland und im Niger-Delta im Allgemeinen. Und der hat damals, und da musste ich ihm diese Kredit geben, diese Anerkennung geben, der hat geschafft, das Thema Ökocide auf der internationalen Bühne zu platzieren. Nicht Stop Ecocide Foundation in England. Das ist nur eine wichtige Fortsetzung der Arbeit, die bereits begonnen ist. Es ist wichtig, solche Persönlichkeiten zu nennen und auch zu ehren, weil sie dafür, nicht nur, dass sie geschafft habe, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu platzieren, international, sie habe ihr Leben dafür gegeben. Wir haben eine Stiftung, die gute Arbeit macht, aber sehr kolonialistisch eingestellt, die auch ein Teil unserer Probleme ist. Vielleicht später reden wir darüber. Also die Notwendigkeit der Kriminalisierung des Ökozids hat viele Vorteile. Erstens, wir haben eine Situation, wo wir in eine echt bedrohliche Lage, was Klimawandel angeht. Klimawandel ist nicht durch Klima verursacht. Klimawandel ist nicht durch die Umwelt oder Natur verursacht. Wir Menschen, wir haben diese Misere verursacht. Wenn wir sagen, wir Menschen, müssen wir auch differenzieren, insbesondere Deutschland. Deutschland war einer der Ersten, der dieses schwarze Ding in die Luft gejagt hat. Und seit Jahrzehnten. Aber was ich damit sagen wollte, ist, die Ursache dieses Klimawandels ist Umweltzerstörung. Da sind wir wieder beim Thema Umwelt. Also die Ursache der Klimawandel ist Umweltzerstörung. Also, wenn wir denn überhaupt diese 1,5 Grad Grenze erreichen möchten, wenn wir das ernst machen möchten, dass wir unsere gemeinsame einzige Heimat, die Erde, retten möchten, dann müssen wir die Zerstörung unserer Umwelt, die diesen Klimawandel verursacht hat, verbieten, unter Strafe stellen. Es kann nicht sein, dass Vorstände wie Shell oder Siemens, Monsanto, Bayer, alle diese Umweltsünder, RWE, dass sie sogar gefordert werden durch Steuergelder, um die Umwelt zu zerstören, damit die Steuergelder wieder Geld ausgeben, die Folgen dieser Zerstörung wieder irgendwie zu biegen. Das passt nicht zusammen. Warum redet man nicht über diese Verbotskultur? Denkt irgendjemand, dass Shell oder all diese anderen großen Konzerne, die unsere Umwelt, unsere Erde so auf gut Kölsch gesagt, so am Arsch, also so zerstört hat, oder haben, dass sie freiwillig hingehen werden und sagen, okay, es tut uns leid, wir machen das nicht wieder. Gelogen. Also dieses Prinzip der Freiwilligkeit, das ist gescheitert. Und so können wir die Erde nicht retten, so können wir den Klima auch nicht retten. Deswegen brauchen wir Verboten. Vorstände, die weltweit, überall, wo sie tätig sind, Vorstände, die von Unternehmen, die unsere Umwelt, damit die Lebensgrundlage, die Biodiversität zerstören, müssen auch ins Gefängnis. Wir müssen ein deutliches Signal zeigen, dass es ernst ist. Es kann nicht sein, dass Manager von Deutsche Bank und Commerzbank sogar diese ganze klimakillenden Praktiken sogar durch Kredite fordern.
Dem kann ich so nur zustimmen. Aber da ist jetzt ja auch die Problematik des fehlenden Definition, der fehlenden Legaldefinition für ein Ökozid. Und das ist ja auch eins der Ziele, die Sie eben verfolgen oder die du eben verfolgst. Kannst du uns nochmal erklären, wieso das bis jetzt noch nicht geschehen ist? Wieso es bis jetzt noch keine Legaldefinition dafür gibt? Und dann wäre das ja eben quasi der Schritt, den man gehen könnte, um diese Dinge dann eben, die du eben auch sehr gut angesprochen hast, zu verbieten. Also wieso gibt es diese Legaldefinition noch nicht?
Okay, es ist, da muss man ein bisschen in die Geschichte gehen. Dann fange ich erstmal mit der Geschichte mit Vietnam an, mit dem Vietnamkrieg. Der Einsatz von diesen Entlaubungsmitteln dort durch die US-amerikanische Armee, diese Nervengiftgas, die dazu geführt hat, dass unermessliches Leid an Mensch und Natur verursacht wurde, bis in die Gegenwart hinaus. Die Vegetation wurde dadurch gewaltig zerstört. Außerdem ist die Veränderung des Erbgutes bei vielen Menschen dort immer noch ein riesiges Problem. Okay, als einer der Entdecker oder Entwickler dieses Nervengiftgases, wie heißt der nochmal? Gadsden heißt der, der US-amerikanische Wissenschaftler, als er dann gemerkt hat, was für Folge, was für verheerenden Zerstörung, diese Einsatz von der Nervengiftgas verursacht hat, wurde er auf einmal zu einem der wichtigsten Umweltaktivisten seiner Zeit. So, seit dann forderte er das Verbot von Ökozid. In den 90er Jahren gab es eigentlich den ersten Versuch. Und zwar 1991 wurde ein Entwurf vorgelegt, sogenannte Code of Offense Against the Peace and Security of Mankind, also Codex der Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit. Dieser Codex ist eigentlich der Vorläufer des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Hört diese Zitat hier an. Also Artikel 26 dieses Entwurf lautet, jede natürliche und unnatürliche Person, die großflächig dauerhafte und schwerwiegende Schäden an die Umwelt mutwillig anrichtet oder diese veranlasst, bekommt bei einer Verurteilung eine Strafe in Höhe von Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so, aufgrund von enormem Druck von dieser Wirtschaftslobby, diese großen Länder wie Deutschland zum Beispiel, wurde diese Passage aus diesem Entwurf herausgestrichen. Zwar bleibt Ökozid gegenwärtig verboten, jedoch gilt diese Verbotsbestimmung nur noch in Kriegszeiten. Kann man sich mal vorstellen, nur noch in Kriegszeiten, nicht zu Friedenszeiten. So, insbesondere die westlichen Industrieländer haben sie bis jetzt geweigert, eine völkerrechtlich verbindliche, eine durchsetzbare Rechtsvorschrift zu schaffen, die diese Übel unterbinden sollte. Lediglich zum Beispiel diese Codes, den ich ja gerade erwähnt habe, lediglich 11 Länder haben diese Vorschriften in nationale Gesetze umgesetzt. Jetzt halte ich mal fest, wer sind denn diese Länder, die bis jetzt diese Codes bis jetzt eingesetzt hat? Armenien, Georgien, Kasachstan, Moldawien, Russische Föderation, Ukraine und so weiter und so fort. Also alle diese Länder, wo du meinst, jetzt stellst du dir die Frage, warum wollen diese westlichen Länder solche Initiativen nicht unterstützen? Weil die haben Angst davor, dass ihr Unternehmen, ihr eigene Leute, die Täter sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Und blockieren seit hier bis heute alle Versuche, alle Initiativen, solche Machenschaften zu verbieten. Und so, insofern ist das erfreulich, dass im Juni dieses Jahr das Stop Ecocide Foundation eine legale Definition vorgelegt hat. Das war ein 12-köpfiges Expertinnen-Gremium, die eine legale Definition, eine rechtliche legale Definition, bei dem momentan liegt dieser Entwurf bei der Internationalen Strafgerichtshof. Und laut dieser legalen Definition bedeutet Ökozid, ich zitiere, rechtswidrige oder willkürliche Handlungen mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schäden für die Umwelt besteht, die durch diese Handlung verursacht werden. So, das ist eine kompakte Definition. Problem dabei ist, dass wir nochmal, um diese rechtliche Definition, um überhaupt Ökozid, diese Straftatbestand überhaupt anerkannt zu werden, muss das römische Status erweitert werden. Und römische Status, dass wir das praktisch das erste Mal, dass dieser römische Status überhaupt angetastet wird oder ergänzt wird. Ne? So. Wir haben Probleme auch mit dieser Definition auch. Es ist sehr gut und es ist erfreulich, dass endlich eine legale Definition präsentiert worden ist. Aber es gibt auch Stimmen, die kritische Stimmen, die ich auch euch nicht vorenthalten, weil diese Definition nicht umfassend genug ist, um die Belange von indigenen Völker und Menschen aus den rohstoffreichen Regionen zu befriedigen. Denn die wurde nicht einbezogen bei der Erstellung dieser legalen Definition. Du hast von mir gehört, Expertinnen-Gremium. Aber die Menschen, die wirklich von dieser Übel betroffen sind, man muss Kontakt mit denen aufnehmen, man muss in Dialog mit denen gehen. Die brauchen keine koloniale Diktat. Ökozid ist Kolonialismus. Und wir brauchen keine koloniale Lösung, um Kolonialismus zu bekämpfen. Das kann nicht funktionieren.
Danke für dieses sehr weitreichende Statement. Du hast schon angesprochen, dass eben diese Legaldefinition eben nur von Menschen eben aufgestellt wurde, die eigentlich gar nicht direkt betroffen sind. Deswegen setzt du dich ja auch eben genau eben für das ein, dass eben da Deswegen setzt du dich ja auch einfach dafür ein, dass da einfach eine Konversation stattfinden kann Ich glaube auch deswegen, das war auch einer der Gründe, wieso du die Organisation Bündnis Ökozidgesetz ins Leben gerufen hast, beziehungsweise mitorganisiert hast. Wie gelingt es dir damit, diese Konversation zu erstellen? Also ist das jetzt in der Zwischenzeit passiert? Ich meine, es ist jetzt auch schon eine gute Zeit zwischen dieser Vorlage der Definition und jetzt vergangen. Also ist da irgendwas passiert in die Richtung, dass da Kontakt aufgebaut wurde, oder siehst du da immer noch eine Problematik?
Okay, da muss ich auf die deutsche Session. Ich habe vorher gesagt, also persönlich kann ich meine Biografie nicht schreiben, ohne diese böse Konzept Ökozid. Weil das ist das, was eigentlich meine Biografie ausmacht. In Deutschland hier seit nur mehr als 30 Jahren. Aber das, was du jetzt meinst, diese neuen Initiativen, diese neue Anlauf, zum Beispiel in Deutschland, war so, dass wir ich habe dann zusammen mit anderen Aktivistinnen von Extinction Rebellion und anderen Bewegungen hatten wir dann dieses Bündnis Ökozidgesetz gegründet. Das war Ende letztes Jahr. Und Anfang, also im Januar dieses Jahr, haben wir unsere Arbeit aufgenommen. Ich muss ehrlich sagen, die Arbeit war sehr intensiv bis heute, bis jetzt. Und wir haben geschafft, offene Briefe zu schreiben an die Vorsitzenden aller demokratischen Parteien im Bundestag. Ich persönlich habe ich angeregt und meine Kontakte also meine Kontakte dann genutzt bei der Grünen und bei der Linke, sodass wir Einfluss nehmen konnten auf deren Partei Programm für den Bundestagswahl, was dazu geführt hat, dass die Grünen, dafür danke ich Katrin Henneberger, sie sitzt jetzt als neue Abgeordnete jetzt im Bundestag, dass unsere Formulierung dann praktisch im Wahlprogramm aufgenommen wurde, ohne Ökozid bei Namen zu nennen, weil offensichtlich man Angst hat um Sympathieverlust wegen deutscher Geschichte mit Genozid. Und das war für uns so unverständlich und auch lächerlich auch, ne? So, nicht lächerlich, was die deutsche Geschichte angeht, sondern der Versuch, irgendwie unser Anliegen zu verknüpfen mit dem Übel, die Deutsche verursacht habe, das müssen wir trennen. Aber wir haben das respektiert und wir waren sogar sehr glücklich darüber, dass sie denn unsere Formulierung aufgenommen haben. Und
Da,
das gleich.
dazu, Entschuldigung, wenn
Ja.
ich dich da unterbreche, aber dazu hätte ich gleich eine Folgefrage.
Ja.
Es ist ja schon mal, eigentlich ist der Gedanke gut, dass eben die Linken und auch die Grünen dieses Konzept des Ökozids aufgenommen haben in ihr politisches Programm. Warum eigentlich nicht andere Parteien oder Organisationen? Warum zum Beispiel nicht die CDU oder die SPD oder andere? Haben die da tatsächlich auch Angst vor Sympathieverlust, oder wie erklärst du dir das? Warum haben bis jetzt nur zwei Parteien bei so einem großen Thema, was uns ja eigentlich alle beschäftigt und auch betrifft, nicht gehandelt?
Okay, da möchte ich ganz fair sein damit, weil ich hatte damals mit Kontakt mit der politischen Partei habe ich das persönlich zur Chefsache gemacht und sodass ich persönlich die Kontakte gemacht haben und so weiter und so fort. Die SPD habe ich auch angefangen, Kontakt mit denen aufzunehmen, aber der Wahlkampf war, wie du weißt, ne, so hatte auch sehr viel hat auch das nicht möglich gemacht, dass zum Beispiel eine Begegnung oder ein Austausch gab bis heute. Aber wir bleiben am Ball. Ne? Das ist nicht nur, weil die SPD ja die Kanzler, den Kanzler ja stellt, aber ich denke, dass die SPD langsam von dieser Kohle-Geschichte und dieser Mentalität verabschieden sollte, diese Nationalisierung von sozialer Gerechtigkeit. Denn sobald es um Arbeitsplätze geht, das kann ich auch den Deutschen verstehen, dann machen die Gewerkschaften und die SPD zu. Aber was ist denn mit uns? Haben wir nicht das Recht auf Leben? Immerhin ist Deutschland ein armes Land, hat keine Rohstoffe. Ohne Rohstoffe keine Arbeit. Ohne Rohstoffe keine Innovation. Warum muss das ein Fluch sein, dass wir Rohstoffe haben? Und sowieso kriegen wir nicht von diesen Rohstoffen. Und insofern, wenn eine Arbeiterpartei oder ehemalige Arbeiterpartei wie die SPD und die Gewerkschaften, besonders die IG Bau und Chemie, nenne ich ganz, ganz bewusst, die unsere Kampagne sogar blockieren, da sehe ich keine, dann sollen sie damit aufhören mit diesem Slogan internationale Solidarität, die sie immer so groß geschrieben haben. Denn wir fühlen das nicht. Denn wir haben das Recht zu leben. Afrika hat Europa aufgebaut. Reicht das noch nicht? Haben wir nicht das Recht, auch wir Menschen zu leben? Müssen wir sterben, damit ihr euren Wohlstand auf Recht erhalten oder beziehungsweise erweitern? Was soll das? Reicht das noch nicht? Seit über 500 Jahren. Deswegen bin ich sehr enttäuscht von der SPD. Als ich nach Deutschland kam, habe ich sehr viel über Willy Brandt gelesen. Aber was die jetzt machen und alles geht um Arbeitsplätze und Wirtschaft zu unseren Kosten. Und diese Gespräche möchte ich mit der SPD führen, gerne mit der SPD führen demnächst. Die CDU ist ein anderes Thema. Wir haben Kontakt mit der FDP aufgenommen. Sie haben abgewunken. Das hat uns nicht überrascht. Das heißt nicht, dass wir so aufgeben sollten. Wir müssen noch einen Neuanlauf unternehmen. CDU, bis heute haben wir keinen Kontakt aufgenommen, aber sollte auch demnächst auch folgen. Denn ich denke, alle politischen Parteien, alle demokratischen Parteien, zumindest alle demokratischen Parteien im Bundestag, muss denn klar werden, dass erstmal ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Lösung des Klimawandels ist, dass man die weitgehende Zerstörung unserer Umwelt, unserer Biodiversitäten unter Strafe stellen. Vielleicht ist das sogar noch wichtiger, die Union davon zu überzeugen, weil diese selbsttitulierte sogenannte Law and Order Partei, jetzt ist so eine Partei sogar jetzt gefragt, dass sie diese Prinzipien, die sie immer propagieren, diese Law and Order, jetzt anwenden gegen diese großen Konzerne, die dafür nicht nur diese Klimawandel verursacht haben, sondern die Lösung, wenn überhaupt eine Lösung geben wird, weiter verlangsamen. Und wir haben keine Zeit mehr. Das ist eine. Und zweitens, egal wie hoch die Mauer ist um Europa herum, egal wie gefährlich die NATO-Drähte sind um Europa herum, die Geflüchteten, die Menschen, die Opfer der Machenschaften der Westen werden auch nach Westen kommen. Viele werden sterben. Die werden kommen.
Also Wie du jetzt auch schon richtig gesagt hast, ist eben, dass eben gerade auch der Ökozid mit dem Klimawandel und mit diesen, mit die Umweltkatastrophen mit dem Klimawandel einfach eng zusammenhängen und dass die Folgen einfach die sind, dass unglaublich viele Menschen aus ihrem, aus ihren Ländern und aus dem Kontinent Afrika flüchten müssen und nach Deutschland fliehen müssen. Und jetzt wäre meine Frage noch, wie kann man gegen dieses System als Individuum denn vorgehen? Also wie kann man quasi den Klimawandel als Einzelner bekämpfen, wenn man jetzt sagen würde, ich finde das ist eine absolut schlimme Sache, die da passiert. Was kann man als Einzelner tun?
Ja, als Einzelner, meine erste Empfehlung ist erstens, uns von diese, leider ist das eine Hype geworden, Klimawandel, Klimabewegung und Klimagerechtigkeit. Wir sollen uns von diesem Hype verabschieden. Denn Klima ist nur ein Teil der Umwelt, ein wichtiger Teil der Umwelt, nicht andersrum. Umwelt ist nicht ein Teil des Klimas. Und dementsprechend auch Klimagerechtigkeit ist ein Teil der Umweltgerechtigkeit. Wir müssen wieder anfangen, über Umweltgerechtigkeit zu sprechen, Lukas. Denn überall hören wir Klimagerechtigkeit, Klimabewegung, Klimawandel und so weiter. Das ist alles richtig. Aber was hat diese Klimaprobleme verursacht? Das sind Umweltzerstörung. Also, da entsteht grobe Umweltungerechtigkeit seit Jahrhunderten. Und deswegen, aus dieser Marsch müssen wir raus.
Das heißt quasi, die Klimabekämpfung ist deiner Ansicht nach eher die Bekämpfung der Symptome, während man eigentlich das ganze Problem schon an der Wurzel packen könnte, indem man gegen diese Umweltkatastrophen beziehungsweise diese Ausbeutung einfach des Kontinents Afrika schon eigentlich vorgehen könnte.
Ja. Diese Mentalität, verhindert das Weiterkommen. Anderer Bereich, wo ich ich denke, dass besonders die jungen Menschen, ich mache euch keine Vorwürfe, wir haben uns, glaube ich, in München damals gesehen, ne? So bei dem Mobilität, wie war das nochmal? Ja, okay. Aber auf jeden Fall, überall, wo ich hingehe, viele junge Menschen, die sich engagieren möchten, aber sie haben wenig Ahnung, wenig Kenntnisse über die Zusammenhänge. Deswegen übernehmen sie die Solutions, die Lösungen, die für uns einfach nur koloniale Kontinuität bedeuten. Ihr könnt nicht wissen, weil man lehrt euch sowas nicht in der Schule. Das heißt, ich empfehle allen jungen Menschen, die was dagegen tun möchten, diese Klimawandel oder Umweltzerstörung und so weiter, erstmal das Thema Rassismus und Kolonialismus über diese ganzen Themen zu recherchieren. Wer über Klimagerechtigkeit sprechen möchte, ohne diese beiden Themen vorher zu recherchieren und Kenntnisse darüber zu haben und auch eigene Empfinden über diese Thematiken zu kreieren, der kann nicht verstehen, worum es geht. Der kann nicht verstehen.
Und was wäre dann dein genauer Rat? Weil wir wissen, dass der Klimawandel auch gerade in Deutschland sehr eurozentrisch ist und eben auch sehr weiß. Was kann man dann genau tun? Was sind die genauen Ansatzpunkte, die man als Einzelner tun kann, um wirklich gegen die Wurzeln allen Übels, also des großen Problems, vorzugehen?
Ja, vernetzen. Als erstens ist es erstmal Kenntnisse zusammen, was ich vorher gesagt habe, als Einzelnen, und dann versuchen zu vernetzen. Und das heißt, vernetzen mit einer anderen Perspektive. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, seit mehreren Jahren jetzt, aber seit 2 Jahren, dieses Jahr ganz intensiv, das Thema Dekolonialisierung des Klimaschutzes bzw. der Klimagerechtigkeit. Fangen wir erstmal an mit dem Friday for Future. Ich möchte erstmal die jungen Leute loben für das, was sie bis jetzt erreicht haben. Aber mehr nicht. Denn wenn ich es sehe, was in diesen Bewegungen passiert, dann sehe ich, dass die Betroffenen, ich sehe Ausschluss von Betroffenen. Ich sehe Situationen, wo weißen Jugendliche oder weiße Aktivisten gerne im Vordergrund stehen möchten, obwohl sie noch nie ihr Leben Rassismus, Kolonialismus oder Zerstörung von Lebensgrundlagen und Umwelt in ihrer Umgebung schon mal erlebt haben. Und schließen systematisch die Betroffenen aus. Das ist so unglaubwürdig. Es ist so unglaubwürdig und ärgerlich, dass BIPOC, also Blacks, Indigenous People of Color, also Schwarze und People of Color, jetzt keine, auf gut Kölsch gesagt, keinen Bock mehr hat oder die meisten keinen Bock mehr haben, zusammen mit weißen Menschen in diese Angelegenheit zu arbeiten. Das ist schade, denn wir sitzen alle im selben sinkenden Boot. Deswegen sage ich erstmal, die weißen Leute, auch die weißen, jungen Leute, müssen sich aus diesem Weißsein emanzipieren. Wenn du das nicht machst, wirst du immer zwangsläufig zu der Situation kommen, wo du, weil das ist angelernt, diese Vorherrschaft, egal ob du das willst oder nicht, wird kommen. Deswegen ist das erstmal, dass man das Problem erkennt, Netzwerke bilden, die Betroffenen einladen, ins Gespräch mit den Betroffenen bleiben, gemeinsam mit den Betroffenen Strategien zu entwickeln, indem man gemeinsam die Sache anpackt, ohne zu gucken, wo ist diese Person weiß oder schwarz? Hat diese Person einen europäischen Namen oder afrikanischen Namen? Apropos afrikanischen Namen, mein Name ist Emorinken Donatus, Nachname. Donatus ist englischer Teil dieses Namens. Und Emorinken, der afrikanische, dieses ganz schöne afrikanische Namen, bedeutet auf Deutsch oder zu Deutsch, die Wahrheit hat kein Verfallsdatum. Die Wahrheit hat kein Verfallsdatum. So, und als wir dieses Bündnis gegründet haben, haben die Menschen mich zu Sprecher gemacht. Das Bündnis. Obwohl ich das am Anfang das eigentlich gar nicht machen wollte. Ja gut, das Bündnis wurde auf meinem Profil aufgebaut, meine persönliche Biografie und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, es passt. Versuche ich ein paar Monate, ich muss das nicht für immer machen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich will nur arbeiten, ich will nur, dass diese Sache weiterkommt. Und dann fing an, dass die Weißen in unser Bündnis von Parents for Future bis Parents for Future, Stop Ecocide Foundation, Extinction Rebellion, all diese ganzen Bewegungen kann ich bestätigen, dass sie mich sogar gegen mich rassistisch gemobbt haben. Warum? Weil ich einen afrikanischen Namen habe. Einen afrikanischen Namen, so nicht nach draußen präsentiert werden als Sprecher des Bildnisses. Weil in der öffentlichen Wahrnehmung konnte das so sein, dass die Menschen denken, dass das Bündnis-Ökozid-Gesetz eine afrikanische Initiative sei. Wie bitte? Ich dachte, ich hörte nicht richtig. So ging es Wochen und Monate. Ich ging nicht in die Öffentlichkeit. Das sind Rassismus, das sind praktische Rassismus, die auch zu Schäden führt. Denn ich war auch mit den Nerven fertig. Ich bin zusammengebrochen. Wegen dieser ganzen Geschichte. Und man fragt sich, ist das mein schöner Name? Nur weil ich nicht Hartmut heiße oder Müller, ist mein schöner afrikanischer Name ist auf einmal nicht sexy genug, eine große Bewegung zu führen, obwohl diese Bewegung auf meinem Profil aufgebaut ist. Meine Kontakte. Also warum ich erzähle diese Geschichte? Weil wir zusammenkommen müssen. Wenn wir zusammenkommen müssen, müssen die weißen Leute sich aus dieser Weißsein, diese Mentalität, die müssen sich emanzipieren. Anders geht es nicht. Ein praktisches Beispiel habe ich gerade erzählt. Und das siehst du, warum viele Schwarze, besonders, sag einfach mal, ich kann nur von meiner Community sprechen, viele Schwarze und People, die haben keine Lust, mit weißen Leuten diese Sache weiterzumachen. Sie werden ausgebeutet, sie werden ausgeschlossen, sie werden gemobbt. Und wir haben Organisationen und Bewegungen, die Straße blockieren, angeblich wegen Gerechtigkeit. Wir haben sogar eine Stiftung, die sogar jetzt in internationalen Strafgerichtshof eine Legaldefinition von Ökozid, eine der größten rassistischen Handlungen überhaupt. Die kommen noch nicht mal dazu. Die leugnen sogar Rassismus in ihren eigenen Häusern. Das ist alles so unglaubwürdig. Sie schädigen diese ganzen Anliegen. Es kann nicht sein, dass Aktivistinnen aufgrund ihrer Hautfarbe einfach so rassistisch demontiert werden und gleichzeitig, wenn man über Rassismus irgendwo anders hört, ist man als Ersten dort und blockiert Straße. Das passt nicht zusammen. In Rassismus in eigener Reihe will man nicht ansprechen. Und deswegen denke ich, es ist an der Zeit, dass die jungen Leute sagen, nein, wir wollen anders. Wir wollen, dass wir zusammenkommen. Wir dürfen verschiedene Meinungen, Vorgehensweisen und Perspektiven haben, umso besser im Namen der Diversitäten. Wir brauchen einen intersektionalen Aktivismus in diesem Lande. Denn das ist ärgerlich, weil wir haben die Rohstoffe. Wir leiden unter diesem Abbau von Rohstoffen. Unsere Umwelt ist am Arsch. Wir kommen hier. Diejenigen, die das verursacht haben, wollen uns auch sogar diktieren. Sie schließen uns aus. Sie behandeln uns rassistisch. Und sie wollen vorne stehen. Und sagen, sie sind der Anführer dieser... Ohne irgendeine schlechte, ich kenne alle Leistungen an. Hat Luisa Neubauer jemals Ökozid in ihr Leben erlebt? Weiß sie, wie das anfühlt, Heimat zu verlassen wegen Umwelt, wegen Klima? Alles fängt jetzt an, richtig, richtig unglaubwürdig zu werden. Zumindest haben wir keinen Bock mehr. Wir wollen uns nicht mit solchen Sachen assoziieren. Wir haben zu viel gelitten. Wir wollen nicht immer Opfer sein. Wir brauchen Lösungen. Und wir brauchen auch Lösungen basiert auf unserer Perspektive.
Das ist doch auch jetzt ein schönes Endwort, wenn man versucht, dass wir einfach, weil im Endeffekt kämpfen wir alle für das gleiche Ziel. Und das Wichtigste wäre, wie ich dich jetzt da verstanden habe, ist, dass wir zusammen unsere Perspektiven zusammenbringen, um gemeinsam eben gegen diese große Problematik anzukämpfen und integrieren, vernetzen und zusammen eben an einem Strang ziehen, um dieses Ziel dann auch zusammen zu erreichen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Das ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass wir in einen Punkt kommen, wo wir dann aufhören zu sagen, er und wir, sondern wir gemeinsam. Weil das ist doch logisch, wir sitzen alle gemeinsam in demselben sinkenden Boot.
Da hast du absolut recht. Ich finde, das ist jetzt auch ein schöner Appell an alle da draußen, die sich dafür eben dieses Thema einsetzen. Schaut eben nach genau eben diesen Menschen, die genau das erlebt haben oder auch immer noch erleben. Vernetzt euch, connectet zusammen und dann kann man dieses Problem zusammen, aber auch nur zusammen lösen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Peter Imrington Donatus, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns dieses Thema noch mal näher gebracht hast. Und es hat mich sehr gefreut, dass du mit uns gesprochen hast.
Ich danke dir, Lukas, für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen.
Das konntest du auf jeden Fall. Dankeschön.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.